Guten Morgen, liebe Geschwister. Wir wollen uns ganz herzlich grüßen im Namen unseres Herrn Jesus. Ja, das Thema für unsere Stunde lautet die Erwählung Gottes und Gottes Weg mit seinen Erwählten. Wenn wir unser kostbares Gotteswort aufschlagen, dann erkennen wir sehr schnell, die Erwählung ist nicht ein Thema, über das uns die Schrift nur wenige Aussagen macht. Nein, vielmehr dürfen wir erkennen, die Erwählung ist ein grundlegendes Handeln, ein grundlegendes Prinzip unseres himmlischen Vaters in seiner Heilsgeschichte. Ja, wir werden auch später noch darauf zu sprechen kommen. Es ist sogar so, bevor Gott durch seinen Sohn, unseren Herrn Jesus und unser Haupt, die Äonen, die Zeitalter gemacht hat, hat er in seinem Sohn schon eine Auswahl getroffen. Wir haben ja 2. Timotheus 1, Vers 9 schon hören dürfen. Wir dürfen also festhalten, Erwählung gab es schon vor den Äonen. Hab mal diese Formulierung bei Arthur Muhl gehört und die habe ich mir gemerkt, ist mir sehr wertvoll geworden. Vor dem ersten Spatenstich zur ersten Schöpfung. Also, Erwählung gab es schon vor äonischen Zeiten. Und somit ist es ganz klar, dass wir die wunderbare Heilsgeschichte unseres himmlischen Vaters nur dann recht verstehen und begreifen können, wenn wir eben auch verstehen und begreifen, was es mit der Erwählung auf sich hat. Wir haben den Textabschnitt aus Römer 9 hören dürfen. Und beim Lesen dieses Textes wird uns doch der Schlüssel zum Verständnis der Erwählung, ja zum Verständnis der ganzen Schrift gegeben. In diesen Versen zitiert Paulus nicht weniger als 5-mal aus dem Alten Testament. Also wir haben die verschiedenen Zitate gehört. In Isaak wird ja ein Same genannt werden. Um diese Zeit will ich kommen und Sarah wird einen Sohn haben. Der Größere wird dem Kleineren dienen. Den Jakob habe ich geliebt, aber den Esau habe ich gehasst. Das heißt, an die zweite Stelle gesetzt. Ich werde begnadigen, wen ich begnadige und werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme. Lauter, ja, Zitate aus dem Alten Testament. Und da sehen wir den Schlüssel, den uns der Heilige Geist durch den Apostel Paulus zum Verständnis der Erwählung gibt. Was ist der Schlüssel zum Verständnis der Erwählung? Ganz klar, die Schrift selbst. Die Schrift selbst ist der Schlüssel. Paulus spricht hier nicht abstrakt über die Erwählung. Nein, er haltet hier keinen Vortrag über hohe Gedanken, sondern er führt uns hinein in das Bilderbuch des Alten Testaments. Er führt uns Gottes Weg mit Abraham, mit Isaak, mit Jakob vor Augen, wie er dem Mose sich geoffenbart hat. Und entscheidend wichtig ist es doch, dass wir festhalten, wir können Gottes Erwählen nur aus der Schrift selbst verstehen. Wie oft haben wir schon Fragen gehört oder uns selbst gefragt, ja, wie ist das denn mit der Erwählung? Wie hängt denn das zusammen, die Erwählung Gottes und dann auf der anderen Seite der Eigenwille des Geschöpfes? Wie passt das alles zusammen? Und Paulus gibt uns doch hier die Antwort. Er zeigt uns den Weg Gottes mit seinen Erwählten im Alten Testament auf. Aus der Schrift und nur aus der Schrift, liebe Geschwister, können wir begreifen, was es mit der Erwählung Gottes auf sich hat, wie wir sie zu verstehen haben. Wir dürfen uns also hier, ja, mit der Offenbarung des Geheimnisses des Christus an den Apostel Paulus, durch den über alle Himmel hoch erhobenen Herrn Christus Jesus, auf dieser Warte, dieser Offenbarung, er das Haupt und wir die Glieder, von dieser Warte auf, und Paulus darf uns ja sagen, dass ja, mit dem Offenbarwerden dieses Geheimnisses des Christus, das Wort Gottes vervollständigt wurde, so lesen wir es in Kolosser 1, 25. Das heißt, wenn wir die Briefe des Apostels Paulus lesen, dann befinden wir uns also quasi auf einem Berggipfel. Und von der Warte des Berggipfels dürfen wir das ganze Panorama der Schrift verstehen. Von der Warte des paulinischen Evangeliums dürfen wir die ganze Schrift lesen. Und jetzt nimmt uns eben der Apostel Paulus, der Heilige Geist, eben von dieser Warte aus an die Hand und sagt uns, schau dir doch Gottes Weg mit seinen Erwählten an, mit dem Abraham, mit dem Isaak, mit Jakob, wie er sich ihnen geoffenbart hat. Und so können wir das Prinzip der Erwählung verstehen. Wie kostbar ist das, liebe Geschwister? Wir wollen diesen Grundsatz festhalten. Schrift erklärt sich durch Schrift und nur durch Schrift. Und so können wir auch die Erwählung nur aus der Schrift begreifen. Ja, wie wichtig ist es, dass wir die ganze Schrift kennen? Wenn wir sagen, Schrift erklärt sich nur durch Schrift, ja gut, dann ist es eine Grundvoraussetzung, dass wir natürlich die ganze Schrift betrachten. Die ganze Schrift kennen, vom ersten bis zum letzten Buchstaben. Wie will ich Gottes Erwählen begreifen, wenn ich das Alte Testament nicht kenne, wo mir das Prinzip der Erwählung wie in einem Bilderbuch vor Augen gestellt wird? Und Paulus schreibt ja in 2. Timotheus 3, 16 und 17 in seinem letzten Brief an seinen geistlichen Sohn Timotheus: Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, auf dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werke völlig geschickt. Wir brauchen die ganze Schrift. Und zu diesem Wort, 2. Timotheus 3, gehört untrennbar, was wir im vorigen Kapitel lesen, 2. Timotheus 2, 15. Da wird uns der Schlüssel gegeben, wie uns denn die ganze Schrift von Gott eingegeben, nütze zur Lehre und so weiter wird. 2. Timotheus 2, 15. Befleißige dich, dich selbst Gott bewährt darzustellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. Wie wird uns also die ganze Schrift nütze zur Lehre? Indem wir sie recht teilen, indem wir sie heilsgeschichtlich lesen, eben nicht einfach Aussagen aus ihrem Zusammenhang herausreißen, sondern immer fragen, wer hat wann, was, zu wem, in welchem Zusammenhang gesagt. Und so wollen wir uns nun in dieser Stunde mit der Erwählung Gottes beschäftigen, und zwar eben vom Berggipfel aus. Von der Warte des paulinischen Evangeliums aus dürfen wir in das Bilderbuch des Alten Testaments hineinblicken, und möge es unser himmlischer Vater schenken, dass uns seine Größe, seine Herrlichkeit, sein Liebeswille aufleuchtet und unser Sehnen nach dem baldigen Kommen unseres Herrn größer wird und er somit in und durch uns verherrlicht wird. Wir wollen unser Thema in 4 Punkten betrachten und wir wollen jetzt mit dem ersten Punkt beginnen: Gottes absolute Souveränität. Also das ist etwas, was einem doch sehr deutlich wird in diesem Textabschnitt und wenn wir auch ja die Schrift lesen, die Geschichten dieser Männer, die uns da vorgestellt werden im Alten Testament, da erkennen wir die absolute Souveränität unseres himmlischen Vaters. Denken wir nur an den Vater aller Gläubigen, den Abraham. In Römer 4, 11 und 12 schreibt Paulus, dass er der Vater aller ist, die in der Vorhaut glauben, also Vater aller Gläubigen aus den Nationen, als auch Vater all derer, die als Beschnittene in den Fußstapfen des Glaubens wandeln, den Abraham hatte, als er noch nicht beschnitten war. Wie heißt so ganz einfach in 1. Mose 12, Vers 1, Gottes absolute Souveränität. Und Yahweh sprach zu Abraham. Und Yahweh sprach zu Abraham. Gott handelt, offenbart sich absolut souverän diesem Mann. Wir müssen uns vergegenwärtigen, welcher Hintergrund war diese welches war der Hintergrund dieser Gottesoffenbarung. Wir haben ja in 1. Mose 11, haben wir gestern auch schon gestreift, vom Turmbau zu Babel gelesen. Der Ausdruck der Rebellion, der Selbstüberhebung, der Selbstvermessenheit des Menschen war: Machen wir uns einen Namen. Das ist also die Geschichte direkt vor 1. Mose 12. Das war das Programm der damaligen Zeit. Und diese Hybris und Selbstvermessenheit der Menschen, dieses Selbst-Gott-Sein-Wollen, findet seine Kulmination im Menschen der Sünde. So nennt ihn der Apostel Paulus in 2. Thessalonicher 2, Vers 3, der sich in der Mitte der 70. Jahrwoche in den, wer weiß wie bald, noch zu erbauenden Tempel setzen wird und sich als Gott anbeten und verehren lassen wird. Paulus nennt ihn in 2. Thessalonicher 2, Vers 8, der Gesetzlose. Der Gesetzlose. Der Gerechte, finden wir oft im Alten Testament, der Herr Jesus. Der Gesetzlose, der falsche Messias. Und wir wollen zu dieser Aussage Zacharia 5, Vers 8 dazu nehmen, wo der Engel dem Zacharia erklärt, wer das Weib im Eva ist, in diesem Hohlmaß, diese eindrückliche Schilderung. Es heißt dort, und er, nämlich der Engel, sprach, dies ist die Gesetzlosigkeit. Und er warf sie in das Eva hinein und warf das Bleigewicht auf dessen Mündung. Und wir lesen ja dann in Vers 11, wie dieses Eva ins Land Sinea gebracht wird, ins Zweistromland, um ihm dort ein Haus zu bauen. Wir erkennen also, der Gesetzlose und das dritte Babel im Lande Sinea stehen in unmittelbarem Zusammenhang. Der falsche Messias, der Gesetzlose, das Weib im Eva, das sich manifestiert, dem ein Haus gebaut wird, dort in der Ebene Sinea, die Gesetzlosigkeit. Und wir müssen diese beiden Begriffe natürlich unbedingt im Zusammenhang mit dem Zwölfstämmevolk Israel verstehen, denn allein diesem Volk wurde ja das Gesetz gegeben. Und deshalb wird der falsche Messias aus dem Zwölfstämmevolk Israel kommen und wird das dritte Babel, das Zentrum des von seinem Gott abgefallenen Weltfinanzjudentums sein. Wir kehren zurück zu 1. Mose 11. 1. Mose 11, der Turmbau zu Babel, diese furchtbare Abfallslinie der Menschheit, die dort ganz offenkundig in Erscheinung tritt und eben eine Kulmination findet im dritten Babel. Und dann 1. Mose 12, 1. Es wird heller Tag. Die Sonne geht auf und Yahweh sprach zu Abraham. In diesen Sündenwust hinein offenbart sich Yahweh. Gott greift diesen Mann heraus. Und zwar in seiner absoluten Souveränität, völlig voraussetzungs- und bedingungslos. Was waren das dann für Leute, der Abraham und seine Vorfahren? Wir bekommen einen Einblick in Josua 24, Verse 2 und 3. Da spricht Josua auf dem Landtag zu Sichem, zu den Ältesten, den Häuptern, den Richtern und Vorstehern. Und da berichtet er, so spricht Yahweh, der Gott Israels, eure Väter wohnten vor Alters jenseits des Stromes, das heißt des Euphrat. Tara, der Vater Abrahams und der Vater Nahors, und sie dienten anderen Göttern. Und ich nahm Abraham, euren Vater, von jenseits des Stromes und ließ ihn durch das ganze Land Kanaan wandern, und ich mehrte seinen Samen und gab ihm Isaak. Wir dürfen doch daraus erkennen, der Abraham, müssen wir davon ausgehen, er diente sicherlich wie seine Vater anderen Göttern. Und wenn Gott sagt, und ich nahm Abraham, euren Vater, von jenseits des Stromes, dann erkennen wir, wer war denn der Handelnde? Gott selbst. Er hat zu ihm geredet. Apostelgeschichte 7,1 darf es uns der Stephanus so wunderbar formulieren, der Gott der Herrlichkeit erschien dem Abraham. Er hat ihn genommen und er hat ihm gewaltigste Verheißungen gegeben. Wir lesen in Kapitel 12, 1. Mose 12, 2 und 3. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Gott überschüttet diesen Mann mit gewaltigsten Verheißungen. Musste der Abraham erst unter Beweis stellen, dass er dieser Erwählung würdig war? Musste er quasi erst mal eine Aufnahmeprüfung machen, um damit unter Beweis zu stellen, dass er der Richtige sei, den Gott erwählt? Keineswegs, keineswegs. Gott offenbart sich ihm und gibt ihm gewaltigste Verheißungen, völlig souverän. Und wenn wir dann den Sohn der Verheißung betrachten, Paulus kommt ja darauf zu sprechen, dann erkennen wir das wieder. Nein, dass der Isaak auf die Welt gekommen ist, ja, da konnten sich Abraham und Sarah ganz gewiss nichts drauf einbilden. Denn vom menschlich-biologischen Standpunkt stand unter der Frage, ob Abraham von der Sarah noch einen Sohn bekommen könnte, das Wort unmöglich, ausgeschlossen. Doch es ist lächerlich zu glauben, dass der Allerhöchste, der der Schöpfer des ganzen Alls ist, Knecht und Sklave seiner eigenen Schöpfung ist. Deswegen kann Jesus auf dem Wasser gehen. Ja, das ist so eine blöde Frage. Er hat es doch erfunden. Er ist doch der Schöpfer dieser Naturgesetze. Wäre geradezu so, wie wenn man einem Softwareentwickler den Vorwurf machen könnte, du bringst das gar nicht fertig, dein Programm, das du selber ja entwickelt hast, in eine andere Richtung weiterzuentwickeln. Nein, Gott ist niemals der Sklave seiner eigenen Schöpfung. Nein. Und so sehen wir, wie er mit der Geburt des Isaak, und wir wissen ja, Isaak bedeutet Lacher, wie er ja unter unsere Unmöglichkeiten, unsere vermeintlichen Unmöglichkeiten, ja, wir mit einem Lächeln dem begegnet. In der Geburt des Isaak zeigt sich also wiederum die absolute Souveränität Gottes, wie er Leben aus den Toten schafft, ohne Dazutun irgendeines Geschöpfes. Und auch hier gilt, bevor der Isaak zur Welt kam, hat Gott dem Abraham genau gesagt, was er bezüglich dem Isaak beschlossen hat. 1. Mose 17, 19b. Ich werde meinen Bund mit ihm errichten, zu einem ewigen Bunde für seinen Samen nach ihm. Das wollen wir uns merken, liebe Geschwister, wenn unser himmlischer Vater nach seinen Erwählten greift, sich ihnen offenbart, dann teilt er ihnen auch ganz klar mit, was seine Auftrag für sie ist und was die Erwählten für eine Aufgabe haben. Das finden wir eigentlich durch die ganze Schrift hindurch. Wir kommen darauf ja dann auch noch zu sprechen. Ja, Gottes absolute Souveränität bei Abraham, bei Isaak. Wir wollen noch zwei weitere Personen betrachten, die uns diese absolute Souveränität Gottes zeigen. Zuerst den Jakob. Wir haben ja auch von ihm in unserem Textabschnitt ganz viel gehört. Was war dieser Jakob für ein Charakter? Zuerst brachte er seinen Bruder Esau mit List dazu, dass dieser ihm um Brot und ein Linsengericht sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Ich denke, wir alle kennen diese Geschichte. Und dann, das ist für mich so erschütternd, wenn wir das lesen in 1. Mose 27, da lesen wir, wie er seinen Vater ins Gesicht hinein anlügt. Ich bin Esau. So steht er vor seinem alten Vater hin, der nicht mehr recht sehen kann. Also so ein Kerl, muss man sagen, ist dieser Jakob gewesen. Wir wissen, der Jakob, er musste dann nach Haran fliehen. Ja, und was ist das Erste, was wir dann lesen? Donnerschlag. Jetzt aber, Kerle, jetzt muss ich dir mal die Leviten zählen. Nein, das Gegenteil, liebe Geschwister. Direkt im Anschluss lesen wir, wie Gott diesem Jakob im Traum mit der Himmelsleiter begegnet und ihm gewaltigste Verheißungen gibt. 1. Mose 28, 13 bis 15. Ich bin Jahweh, der Gott Abrahams, deines Vaters. Und der Gott Isaaks, das Land, auf welchem du liegst, dir will ich es geben und deinem Samen. Und dein Same soll werden wie der Staub der Erde. Und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten und nach Norden und nach Süden hin. Und in dir und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten überall, wohin du gehst, und dich zurückbringen in dieses Land. Denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan, was ich zu dir geredet habe. Hat der Jakob das verdient, liebe Geschwister? Keineswegs. Dieser Halunke, dieser Betrüger wird überschüttet mit gewaltigsten Verheißungen. Das müssen wir einfach sehen. Bleibt der Jakob, wie er ist? Nein. Gott nimmt ihn ganz schön in die Schule, da werden wir noch drauf kommen. Aber wir wollen zuerst einmal diese Souveränität Gottes einfach betrachten. Ja, und die zweite Person, die wir jetzt noch betrachten wollen, selbstverständlich der Apostel Paulus selbst. Wie wird uns dieser Mann in Apostelgeschichte 9 vorgestellt? Saulus aber, noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn schnaubend, ging zu dem Hohepriester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit, wenn er etliche, die des Weges wären, fände, sowohl Männer als Weiber, er sie gebunden nach Jerusalem führe. So wird uns dieser Mann vorgestellt. Und dann Apostelgeschichte 26, 9 bis 11, da berichtet Paulus vor dem König Agrippa von seinem Wandel, was sein Leben ausgemacht hat, bevor er dem erhöhten Herrn begegnet ist. Ich meinte freilich bei mir selbst, gegen den Namen Jesu des Nazaräers viel Widriges tun zu müssen, was ich auch in Jerusalem getan habe. Und jetzt müssen wir mal das genau hören, was er da sagt. Und viele der Heiligen habe ich in Gefängnisse eingeschlossen, nachdem ich von den hohen Priestern die Gewalt empfangen hatte. Und wenn sie umgebracht wurden, so gab ich meine Stimme dazu. Und in allen Synagogen, sie oftmals strafend, zwang ich sie zu lästern. Und über die Maßen gegen sie rasend, verfolgte ich sie sogar bis in die ausländischen Städte. Was für ein Mann, Chef der Gestapo, der wie ein wildes Tier diese Gläubigen, dieser jungen Brautgemeinde aus Israel bis zum Tod verfolgte. Und jetzt, liebe Geschwister, wie begegnet Gott diesem Mann? 1. Timotheus 1, 12 bis 15. Und ich danke Christo Jesu, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich treu erachtet hat, indem er den in den Dienst stellte, der zuvor ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war. Aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend im Unglauben tat. Über die Maßen aber ist die Gnade unseres Herrn überströmend geworden mit Glauben und Liebe, die in Christo Jesus sind. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten, von welchen ich der Erste bin. Dieser Mann, der dort auf dem Boden im Staub vor Damaskus der Herrlichkeit und Heiligkeit Christi Jesu begegnet und den sofortigen Tod, ein sofortiges Verdammungsurteil verdient hat, er wird von dem, den er verfolgt, mit Gnade und Barmherzigkeit überschüttet, liebe Geschwister. Und noch mehr, der Herr stellt ihn sogar in den Dienst, in einen ganz außerordentlichen Dienst. Er macht ihn zu seinem Sonderbeauftragten, der mit noch größerem Eifer wie vorher den ganzen Mittelmeerraum bereist hat, jetzt nicht mehr, um die Brautgemeinde aus Israel zu verfolgen, sondern um das Evangelium der totalen Gnade zu verkündigen und dieser ganz neuen Heilskörperschaft der Leibesgemeinde aus den Nationen zu dienen. Wie schreibt er in Kolosser 1, 25, ihr Diener bin ich geworden nach der Verwaltung Gottes. Ja, und auch er bekommt ganz am Anfang seines Dienstes seinen Auftrag genannt. Direkt in Damaskus von dem Ananias, wir kommen später noch drauf. Und wir wollen beachten, was ihm der Herr mitteilt. Ja, als er 3 Jahre nach seiner Begegnung mit dem erhöhten Herrn vor Damaskus erstmalig wieder in Jerusalem war. Davon berichtet ja Paulus in Apostelgeschichte 22. Dort sagt er in Vers 21, bezeugt er, und er, nämlich der erhöhte Herr, sprach zu mir, geh hin, denn ich werde dich weit weg zu den Nationen senden. Da hat er schon seinen ganz klaren Auftrag bekommen. Unter den Nationen hatte er das Geheimnis des Christus zu verkündigen, dass nämlich in der Zeit der nationalen Zurückstellung, Verstockung des Volkes Israel, Gott aus allen Völkern und Nationen, einschließlich dem 12-Stämme-Volk Israel, eine Schar von Menschen herausruft. Eine Leibesgemeinde, die so inniglich mit dem Christushaupt verbunden ist, wie es inniger überhaupt nicht mehr geht. Die Glieder seines Leibes sind mit Leib mit dem Christus. So lesen wir es in Epheser 3, 6. Sie bilden eine organische, untrennbare Einheit mit dem Christus. Sie sind somit Miterben mit dem Christus, Mitteilhaber seiner Verheißungen. Das heißt, alle Verheißungen, die der Vater seinem Sohn gegeben hat, führt der Sohn zusammen und durch seine Glieder aus. Was für eine gewaltige Botschaft. Ja, liebe Geschwister, wir durften jetzt, um diese Souveränität anzuschauen, diese absolute Souveränität Gottes, den Abraham, den Isaak, den Jakob, den Apostel Paulus betrachten. Wir durften sie, ihr Leben, ihren Weg anschauen, wie er uns in der Schrift beschrieben wird. Und wenn wir uns jetzt fragen, konnten sie auch nur ein Fünkchen zu ihrer Erwählung und Berufung beitragen, dann müssen wir antworten, nein, nicht das Geringste. Wenn Gott sich nicht zu ihnen herabgeneigt hätte, nach ihnen gegriffen hätte, sich ihnen geoffenbart hätte, ja, dann wären sie so geblieben, wie sie sind und wären einen ganz üblen Weg weitergelaufen. Wir wollen uns erinnern an das Wort, welches wir zum Eingang gelesen haben. Dort bezeugt Paulus in Römer 9, 15 und 16. Denn er, nämlich Gott, sagt zu Moses: Ich werde begnadigen, wen ich begnadige, und werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme. Gottes absolute Souveränität. Und dann lesen wir weiter. Also liegt es nun nicht an dem Wollenden noch an dem Laufenden, sondern an dem begnadigenden Gott. Wie stellt uns die Schrift aus der Schrift diesen Zusammenhang dar? Alles liegt an dem begnadigenden Gott. Das war der erste Punkt. Wir kommen zum zweiten Punkt. Ein wunderbarer Dreiklang: Vorsatz, Erwählung, Gnade. Vorsatz, Erwählung, Gnade. Diese drei Begriffe, diese wunderbaren Begriffe, die gehören untrennbar zusammen. Vorsatz, Erwählung, Gnade. Römer 9, lese ich nochmal, 10 und 11. Nicht allein aber da, sondern auch als Rebekka schwanger war von einem von Isaak, unserem Vater. Selbst als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, auf dass der Vorsatz Gottes nach Auswahl bestände, nicht aus Werken, sondern aus dem Berufenden. Liebe Geschwister, könnte es uns deutlicher vor Augen gestellt werden. Was war längst da? Was geschah längst, bevor die Kinder Jakob und Esau zur Welt kamen? Ja, längst, bevor sie überhaupt etwas Gutes oder etwas Schlechtes tun konnten. Wir dürfen antworten: der Vorsatz Gottes, die Erwählung Gottes, die Gnade Gottes. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass wir hier hinzufügen: in Christus Jesus. Alle drei Begriffe sind gebunden an den Sohn. Der Vorsatz Gottes führt uns zurück vor die Zeiten der Äonen. Da war kein Geschöpf dabei, als unser himmlischer Vater seinen Vorsatz gefasst hat. Kein Engel, keine Anfangsmächte. Es gab da noch gar keine Geschöpfe. Nein, seinen Vorsatz hat der Vater ausschließlich in und zusammen mit seinem Sohn gefasst. Wenn wir bei Paulus vom Vorsatz lesen, dann geht es hier um die Herzensanliegen unseres himmlischen Vaters, die er mit seinem Sohn besprochen hat und die der Sohn zur hundertprozentigen Ausführung bringt. Und untrennbar zum Vorsatz gehört die Erwählung Gottes, auf dass der Vorsatz Gottes nach Auswahl bestände. So haben wir es gelesen. Und die Erwählung geschah ebenfalls ausschließlich im Sohn. Wir lesen es in Epheser 1, Vers 4, wie er uns, also in Bezug jetzt auf die Leibesgemeinde, wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt. In ihm, im Sohn. Das wollen wir festhalten, liebe Geschwister. Die Begriffe Vorsatz, Erwählung und Gnade sind Begriffe, die nicht im Zusammenhang mit der Schöpfung stehen, sondern außerhalb, vor der Schöpfung ihren Ursprung haben. Schon vor äonischen Zeiten gab es Vorsatz, Erwählung und Gnade. Wunderbar. Ja, diese Begriffe führen uns in diese unvorstellbare, ungetrübte Liebes- und Lebensgemeinschaft von Vater und Sohn, längst bevor es irgendeine Schöpfung gab. Und auf dieser Ebene ist jegliches Dazutun, jegliche Beteiligung des Geschöpfes völlig ausgeschlossen, weil wir uns eben hier nicht auf der Ebene des Geschöpfes, der Schöpfung befinden, sondern im innergöttlichen Lebens- und Liebesbereich. Ja, und wenn jegliche Beteiligung des Geschöpfes ausgeschlossen ist, dann ist das Gnade, liebe Geschwister, totale Gnade. Und wir wollen noch einmal diesen Vers, den wir am Eingang hören durften, miteinander lesen, weil wir hier in diesem Vers 2. Timotheus 1, 9 das so konzentriert, liebe Geschwister, gebündelt zum Ausdruck gebracht finden. Dort heißt es: der, nämlich Gott, unser Vater, uns errettet hat und berufen mit heiligem Rufe. Ich darf ergänzen, diese Rettung und Berufung geschah zu unseren Lebzeiten. Da hat Gott uns gerufen, da durften wir gläubig werden. Da geschah dieses Wunder, das Größte und Herrlichste, was ein Mensch erleben kann. Paulus formuliert es ja mal so in Galater 1,15: Es gefiel Gott wohl, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Ja, der, nämlich Gott, unser Vater, uns errettet hat und berufen mit heiligem Rufe. Jetzt geht's weiter. Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christo Jesu vor den Zeiten der Zeitalter. Da heißt es im Griechischen pro chronon aionion, vor äonischen Zeiten gegeben. Was für ein Wort, liebe Geschwister. Vor den Zeiten der Zeitalter hat unser himmlischer Vater uns in seinem Sohn schon Gnade gegeben. Und Titus 2,11 lesen wir ja, es ist erschienen, die Heilsame, die Gnade Gottes, heilbringend allen Menschen. Die Gnade Gottes in Person ist unser Herr Jesus. Längst bevor wir geboren wurden, längst bevor es Sünde, Schulden, Rebellion gab, längst bevor es eine Schöpfung gab, da hat uns unser himmlischer Vater bereits Gnade geschenkt. Unser himmlischer Vater, der unser aller Herz, die Herzensgedanken aller seiner Geschöpfe längst erforscht hat, der wusste, dass wir ihm den Rücken zukehren werden, dass wir in Rebellion, Vermessenheit und Selbstüberhebung selbst Gott sein wollen und nichts anderes als Tod und Gericht verdient haben. Er hat sich schon vor aller Zeit in Christus Jesus zu uns herabgeneigt. Wenn wir in 2. Korinther 5, 21 lesen dürfen, den der Sünde nicht kannte, nämlich unseren Herrn Jesus, hat er, Gott unser Vater, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Und wenn Petrus uns schreiben darf, 1. Petrus 1, 19 und 20, dass unser Herr Jesus Christus als Lamm ohne Fehl und ohne Flecken vor Grundlegung der Welt zuvor erkannt wurde, dann dürfen wir erkennen, ja, schon vor aller Zeit, wir haben es auch gestern genannt, da hat unser Herr Jesus Christus dieses Ja, Vater, gesprochen. Ja, ich werde für diese ganze Schöpfung Tod und Gericht übernehmen. Ich werde alle Schuld bezahlen. Und dies alles geschah nach seinem eigenen Vorsatz. Und das ist mir wichtig geworden oder groß geworden. Der Vorsatz Gottes sind die ureigensten Herzensabsichten unseres himmlischen Vaters, die er in und zusammen mit seinem Sohn ja gefasst hat. Und jetzt lesen wir hier in unserem Vers, sondern nach seinem eigenen Vorsatz. Also der Heilige Geist betont es noch einmal. Der Vorsatz ist ja so schon sein ureigenstes. Und jetzt schreibt er hier seinem eigenen Vorsatz. Also wir finden hier diese Verstärkung. Wir erkennen diese Betonung, dass es eben hier um die ureigensten Herzensanliegen unseres himmlischen Vaters geht. Wie dürfen wir doch aus diesem Wort, wie aus Epheser 1, Vers 4 erkennen, wie die Erwählung der Glieder seines Leibes vor aller Schöpfung stattfand und wie dieser wunderbare Dreiklang Erwählung, Gnade, Vorsatz das Fundament unserer Heilsgewissheit sein darf und uns solch einen Frieden und eine Geborgenheit gibt wie nichts und niemand sonst auf der Welt. Und wir müssen uns das zusprechen, liebe Geschwister. Vorsatz, Erwählung, Gnade. In einer Zeit, wo wir ja nicht wissen, ja, was auf uns zukommt, keiner kann sagen, ob uns in ein paar Wochen vielleicht die Raketen um die Ohren fliegen oder ob wir im Winter noch heizen, das Licht einschalten, Auto fahren können, kann uns niemand garantieren. Und wie wichtig ist es, liebe Geschwister, dass wir uns mit dem Wort beschäftigen und daraus ja Zuspruch bekommen und uns gegenseitig zusprechen auch dürfen. Ja, das war der zweite Punkt, dieser Dreiklang. Und jetzt kommt der dritte Punkt, der Erwählte ist für die anderen da. Ganz wichtig, der Erwählte ist für die anderen da. Das finden wir durch die ganze Schrift hindurch. Die Erwählten sind niemals um ihrer selbst willen erwählt, sondern vielmehr gilt, der Erwählte ist für die anderen da. Dieser ganz einfache Satz, den dürfen wir uns merken. Und wir wollen uns zuallererst mit dem Erwählten beschäftigen. Wer ist es? Ganz klar, unser Herr Jesus Christus. Wer ist der Erwählte unseres himmlischen Vaters? Ja, freilich der Sohn Gottes, unser Herr und Haupt Christus Jesus. Wir lesen in Jesaja 42, 1 und in Matthäus 12, Vers 18 wird dieser Abschnitt zitiert und eindeutig auf unseren Herrn bezogen. Siehe, mein Knecht, den ich stütze, mein Auserwählter, an welchem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird den Nationen das Recht kundtun. Mein Auserwählter. Der Herr Jesus ist der Erwählte des Vaters. Und wenn wir ihn betrachten, liebe Geschwister, dann dürfen wir erkennen, Erwählung bedeutet immer Dienst für die anderen. Wie hat sich doch unser Herr für uns und die ganze Schöpfung verwendet? Und wenn wir die Briefe des Paulus lesen, dann finden wir da immer wieder die Formulierung bezüglich unseres Herrn, sich selbst. Ich möchte mal einige Stellen nennen, Galater 2, Vers 20. Was ich aber jetzt lebe im Fleische, lebe ich durch Glauben, durch den des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Niemand hat ihn ja da gewaltmäßig gezwungen, sich selbst. Epheser 5, Vers 2 und Epheser 5, Vers 25 lesen wir, dass der Herr Jesus sich selbst für uns die Versammlung hingegeben hat. Und wir alle kennen natürlich viel über 2, 5 bis 11. Und da lesen wir in Vers 7, er machte sich selbst zu nichts. In Vers 8, er erniedrigte sich selbst. Noch ein weiteres Wort, 1. Timotheus 2, 5 und 6. Denn Gott ist einer und einer Mittler Gottes und der Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gab zum Lösegeld für alle, wovon das Zeugnis zu seiner Zeit verkündigt werden sollte. Liebe Geschwister, der Erwählte ist für die anderen da. Und wie hat sich unser Herr für uns und die ganze Schöpfung verwendet? Dort am Kreuz auf Golgatha vergoss er für dich und mich sein Blut. Seine Seele ist der Loskaufpreis für uns, für eine ganze Schöpfung, für ein ganzes All. Wie lesen wir es so wunderbar in Epheser 1,7? In welchem wir die Erlösung, den Loskauf, können wir da auch übersetzen, haben, durch sein Blut die Vergebung oder die Erlassung, die Loslassung der Vergehungen, der Danebenfälle nach dem Reichtum seiner Gnade. Ja, sein Blut macht allen Schaden gut. Und er ist unanklagbar, der diesen Loskaufpreis für sich persönlich in Anspruch nimmt. Da denken wir natürlich an die Geschichte ja, vom Passa, wo die Israeliten ja dieses Blut des Lammes ohne Fehl an die Türpfosten und an die Oberschwelle der Tür streichen mussten. Und dann kam das Vorübergehen, das Passa, das Vorübergehen, der Gerichtsengel ging an ihnen vorüber. Und so ist allein der vom Verdammungsurteil, vom Gericht frei, ist der gerechtfertigt und unanklagbar, der sich diesem Herrn anvertraut, der sein Blut für uns und alle vergossen hat. Der Erwählte ist für die anderen da. Dort am Kreuz auf Golgatha hat Gott das Gericht aller Gerichte gehalten. Das Kreuz von Golgatha ist der ganz einseitige Friedensschluss unseres himmlischen Vaters. Und jetzt ganz wichtig, nicht nur für das Volk Israel, auch nicht nur für die Menschen, liebe Geschwister, sondern für die ganze Schöpfung, das ganze All. Wir wollen zwei Schriftstellen lesen, die uns die Universalität des Kreuzesgeschehens aufzeigen. Zuerst Römer 5, 19, denn gleich wie durch des einen Menschen Ungehorsam, das ist der Adam, die vielen in die Stellung von Sündern gesetzt worden sind, so werden durch den Gehorsam des einen, des letzten Adam, unseres Herrn Jesus Christus, die vielen in die Stellung von Gerechten gesetzt werden. Wer sind die vielen? Die vielen in die Stellung von Sündern, die vielen in die Stellung von Gerechten. Ich denke, wir dürfen so sagen, das sind alle außer dem einen. Alle außer dem einen sind die vielen. Und wer ist der eine? Unser Herr Jesus Christus. Alle außer dem einen Menschen, dem einzigen sündlosen und gerechten, unserem Herrn Jesus. Und dann noch ein weiteres Wort, Kolosser 1, 19 und 20. Gerade durften wir von der Rechtfertigung aller Menschen lesen. Und in Kolosser 1 dürfen wir von der Versöhnung des ganzen Alls lesen. Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alle Dinge, das ganze All mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln. Es ist geschehen, liebe Geschwister, ein für alle Mal. Am Kreuz hat Gott nicht die Möglichkeit zum Frieden und zur Versöhnung geschaffen. Wäre viel zu schwach, viel zu wenig. Nein, da hat er Frieden gemacht. Durch das Blut seines Sohnes. Da hat er das All mit sich versöhnt. Dort am Kreuz hat unser himmlischer Vater unter die ganze alte Schöpfung ein für alle Mal einen Schlussstrich gezogen. Da hat er die ganze Schöpfung mit hineingenommen in den Tod des Gottessohnes. Mit welchem Ziel? Damit alle und alles zu unauflöslichem Gottesleben lebendig gemacht werden. Das allein, liebe Geschwister, ist doch beglückende, triumphierende Siegesbotschaft. Der Bote darf die Siegesbotschaft verkündigen. Der Sieg ist errungen, liebe Geschwister. Welch eine Freude. Ja, wir erkennen, der Erwählte ist für die anderen da. Wie hat sich unser Herr Jesus für uns, für die ganze Schöpfung, ja, verwendet? Für beide Bereiche der Schöpfung. Kolosser 1 haben wir gelesen. Durch ihn seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmel. Ist mir eins wichtig geworden, warum heißt es hier Erde, Himmel, ja, und unter der Erde, was ist das? Ja, liebe Geschwister, ich verstehe so, der Bereich unter der Erde, der hat nur temporären Charakter, der gehört gar nicht eigentlich, sage ich mal, vom Ur, von der Schöpfung her zu diesem, zur Schöpfung, sondern das ist eigentlich ein temporärer Bereich nur. Denn wir lesen doch in 1. Korinther 15, dass der letzte Feind, der hinweggetan, unwirksam gemacht, aufgelöst, in Sieg verschlungen wird, der Tod ist, liebe Geschwister. Das heißt, der Bereich unter der Erde, der hörte mal auf, den gibt es irgendwann mal nicht mehr. Deswegen die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln. Und so gibt der Vater seinem Sohn zwei Heilskörperschaften, die eben für diese Bereiche zur Verfügung stehen, nämlich das zwölfstämmige Volk Israel und das für die Erde da ist und die Gemeinde des Leibes des Christus, welche für die Bewohner des Himmels da sind. Also wir sehen, der Erwählte ist für die anderen da, der Herr Jesus für die ganze Schöpfung. Jetzt betrachten wir das zwölfstämmige Volk Israel. Für wen ist das zwölfstämmige Volk Israel da? Für die Erde. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde, haben wir gelesen in 1. Mose 12. Und wir wollen eine Stelle lesen aus 2. Mose 19, wo uns die grundsätzliche, ja, Bestimmung Israels genannt wird. 2. Mose 19, 5 und 6. Und nun, wenn ihr fleißig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, so sollt ihr mein Eigentum sein aus allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Heute noch nicht, liebe Geschwister, heute ist Israel noch kein Königreich von Priestern, noch keine heilige Nation in der Art und Weise de facto. Aber wir lesen bei Petrus zum Beispiel in seinem ersten Brief, dass er die an ihren Messias gläubig gewordenen Israeliten, ja, im Zusammenhang mit diesem Wort anspricht. Das heißt, bei den damals nach Pfingsten gläubig gewordenen aus Israel, da ging dieses Wort in Erfüllung. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern, eine heilige Nation sein. Und es ist gewaltig, auch in der Offenbarung, in Offenbarung 1, Vers 6, wo der Johannes die sieben Versammlungen, ja, ich lese es gerade mal vor, anspricht, oder wo diese Versammlungen angesprochen werden. Johannes, den sieben Versammlungen, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Throne sind und von Jesus Christus, welcher der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde. Und jetzt kommt das, was wir in 2. Mose 19 lesen. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut, und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Da wissen wir schon, an wen die Offenbarung geschrieben ist, liebe Geschwister. Ja, an die sieben Versammlungen. Und das sind Versammlungen von messiasgläubigen Juden, die im Zusammenhang mit dem Tag des Herrn in Erscheinung treten werden. Ja, also, wir erkennen die Berufung Israels, ein Königreich von Priestern, eine heilige Nation. Und wir lesen in Jesaja 2, wie die Nationen hinaufströmen werden nach Jerusalem. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort Jahwes von Jerusalem. Und er wird richten zwischen den Nationen und Recht sprechen vielen Völkern. Und sie werden ihre Schwerter zu Pflugmessern schmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht wird Nation gegen Nation das Schwert erheben, und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Und vorher heißt es, dass die Völker sagen, kommt und lasst uns hinaufziehen zum Berge Jahwes, zum Hause des Gottes Jakobs. Wir sehen, dieser Beruf Israels, beginnend im tausendjährigen Reich, Segensvermittler für die Nationen zu sein und die Vollerfüllung ihres göttlichen Berufes finden wir dann auf der neuen Erde. Da möchte ich auch ein Wort lesen, Offenbarung 22, 1 und 2. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Throne Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der 12 Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Was also beginnt im tausendjährigen Reich, findet seine Vollerfüllung ja auf der neuen Erde. Da kommen, ja, wir dürfen es doch so sehen, da kommen die Nationen aus den Gerichtsorten. Und dann lesen wir hier von den 12 Früchten des Baumes des Lebens, von dessen Blättern, die zur Heilung der Nationen sind. Und wir erkennen im Zusammenhang mit dem aus dem Himmel kommenden Jerusalem immer die Zahl 12. 12 Tore mit den Namen der 12 Stämme Israels. Die Mauer hat 12 Fundamentsteine und auf denselben finden sich die Namen der 12 Apostel des Lammes und jetzt eben hier 12 Früchte des Baumes des Lebens. Also immer die 12er Zahl. Ja, wir erkennen, für wen ist Israel da? Für die Erde. Und liebe Geschwister, wir haben gerade die 12 Fundamentsteine genannt, Offenbarung 20, 14. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundlagen und auf denselben 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Wo ist hier der Apostel Paulus, liebe Geschwister? Er ist hier nicht zu finden. Das aus dem Himmel kommende Jerusalem ist die Braut, das Weib des Lammes, so heißt es in Offenbarung 21, Vers 9. Und so werden wir jetzt hingeführt auf die zweite Heilskörperschaft, die Gott seinem Sohne gibt und die auch für jemand da ist, nämlich die eine universale Aufgabe hat und die, so dürfen wir es doch sagen, wie Israel für die Erde da ist, die Gemeinde für die Himmel da ist. Der Apostel Paulus und die Heilskörperschaft, deren Diener er geworden ist, ist nicht die Braut des Lammes, sondern der Leib des Christus. Kolosser 1, 24 und 25, jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleische, was noch rückständig ist von den Drangsalen des Christus für seinen Leib. Das ist die Versammlung, deren Diener ich geworden bin, nach der Verwaltung Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden. Und liebe Geschwister, das ist so gewaltig. Diese Leibesgemeinde, die hat der Vater so ganz eins gemacht mit seinem Sohn. Das ist so wunderbar. Wir sind so eins gemacht mit ihm. Wir sind mitgestorben, mitbegraben, mitlebendig gemacht, mit auferweckt und dürfen heute schon im Geist mitsitzen zur Rechten der herrlichen Majestät des Vaters. Und liebe Geschwister, was wird es sein, ja, wenn unser Herr selbst kommen wird? Und mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels, mit der Posaune Gottes vom Himmel herniederkommen wird, die Toten in Christo zuerst auferstehen werden und dann wir alle, unsere entschlafenen Geschwister, deren Leiber auferstehen werden und wir Lebenden zusammen mit ihnen, ihm entgegengerückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft, wenn wir dann vor seiner Richterbühne offenbar werden und alles, was nicht zu ihm passt, verbrannt wird, weggenommen wird und dann diese Gemeinde, unser Herr sich selbst, verherrlicht, ohne Flecken und Runzel darstellt. Wir haben es gestern schon genannt. Dann ist der erwachsene Mann fertig, liebe Geschwister, Epheser 4. Und jetzt dürfen wir sagen, jetzt geht's erst richtig los. Jetzt ist die Gemeinde, der erwachsene Mann, für die anderen da. So dürfen wir es doch sagen. Ja, und wir dürfen ja gewaltige Aufgaben lesen in der Schrift, Römer 8, 19, lesen wir, dass die Schöpfung mit Sehnsucht auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes wartet. Mit welchem Ziel? Dass auch sie von der Sklaverei der Vergänglichkeit frei wird, zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Und 1. Korinther 6, 2 und 3 fragt Paulus, wisset ihr nicht, dass die Heiligen den Kosmos richten werden? Wisset ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Hier sehen wir den Aufgabenbereich der Gemeinde. Alle und alles bringt der Herr Jesus heim ins Vaterhaus. Alle Verheißungen sind Ja und Amen in ihm, Gott zur Herrlichkeit durch uns. Und so bringt er alle und alles heim durch seine beiden Heilskörperschaften, Israel und die Gemeinde. Wir durften sehen, Israel hat seine Aufgabe an den Völkern und Nationen und die Gemeinde hat das ganze allbetreffende Aufgaben. Ich lese uns einen Vers, Epheser 2, oder eine Stelle, 6 und 7. Dort heißt es, er, nämlich Gott, unser Vater, hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christo Jesu, auf dass er in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns erwiese oder zur Schaustelle in Christo Jesu. Dort in den Himmeln ist unser Platz, liebe Geschwister, dort ist unser Bürgertum, lesen wir in Philipper 3. Und so ist unsere Aufgabe, den Geistlichkeiten in der unsichtbaren Welt den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade darzustellen. An uns der Gemeinde sollen und dürfen sie einmal die Gnade Gottes lernen und verstehen, das Heer des Himmels. Unser Herr erniedrigte sich selbst bis in die tiefsten Tiefen des Scheols und des Todes und der Vater erhöhte ihn über alle Himmel. Und so muss der ganzen Schöpfung dieses Evangelium gebracht werden, den Gefangenen in den Gerichtstiefen, Engeln und Menschen. Unsere Aufgabe, den Geistlichkeiten der Himmelswelt, unsere Aufgabe und den Bewohnern auf der Erde. Liebe Geschwister, Evangelium muss verkündigt werden, Botschaft des Heils und der Rettung. Wunderbar. Das ist also der Zweck der Erwählung. Die Erwählten sind für die anderen da. Wir kommen zum Schluss. Ein Punkt noch, Gottes Weg mit seinen Erwählten. Das wollen wir noch kurz skizzieren. Und wir haben ja den Jakob betrachtet, wir haben den Paulus betrachtet. Und jetzt ist es ja so, liebe Geschwister, wir fragen uns, wie wird der Erwählte zu diesem Gefäß, das Gott haben möchte, das Gott gebrauchen kann zum Dienst für die anderen? Und wir haben gesehen die absolute Souveränität Gottes, wie er nach den Erwählten greift und sie beruft. Und jetzt ist es so, liebe Geschwister, der Erwählte wird niemals unbeteiligt zu diesem Ausführungsorgan, das Gott haben möchte, das Gott aus ihm machen möchte. Nein, da würden wir einem ganz großen Irrtum erliegen, wenn wir sagen, Herr, das geht dann alles automatisch. Nein, Gott führt sie seine Wege. Betrachten wir zuerst wieder unseren Herrn, Hebräer 2, Vers 10. Denn es geziemte ihm, um deswillen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit brachte, den Urheber ihrer Errettung durch Leiden vollkommen zu machen. Liebe Geschwister, wie wurde unser Herr Jesus, der Erwählte Gottes, wie wurde er der Retter des gesamten Alls vollkommen gemacht, das heißt zum Haupt über das ganze All erhöht, zum Weltenerlöser und Weltenvollender durch Leiden. Weil er für uns und alle gelitten hat, weil er sich selbst zu nichts machte, weil er gehorsam wurde bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Deshalb ist er jetzt der, der für alle da ist, der das All heimbringt ins Vaterhaus. Und so können wir ganz einfach sagen, wie wird der Erwählte geführt, dass er seinen göttlichen Beruf wirklich ausführen kann? Wie wird er ausgebildet? Da können wir ganz einfach sagen Und das, ja, wie soll ich sagen, das ist so von der Schrift her, aber ich muss sagen, da schlug ich selber. Aber es ist so, wir können die ganz einfache Antwort geben, durch Leiden. Wie wird der Erwählte dahin gebracht, dass er seinen Auftrag erfüllt? Durch Leiden. Es gibt keinen anderen Weg. Und so werden auch seine beiden Heilskörperschaften, Israel und die Gemeinde, durch Leiden zubereitet für ihre göttliche Bestimmung. Es gibt keinen anderen Weg. Freilich geht es nicht um Erlösungsleiden, die hat unser Herr ein für alle Mal vollbracht, sondern es geht bei uns Menschen jetzt um Leiden, die uns vom eigenen Wesen losmachen, wie Samuel Breisberg gedichtet hat, und die uns passend machen für unseren göttlichen Beruf. Betrachten wir zuerst den Jakob und dann noch den Paulus. Wie war es bei dem Jakob, liebe Geschwister? Wir haben uns das ja anschauen dürfen, ja, was das für ein Charakter war. Und wie wurde er denn vom Fersenhalter zum Gotteskämpfer? Wie kam es dazu, dass er in Bezug auf Gott nicht mehr nur formuliert hat? Das ist interessant, am Anfang, da sagt Jakob, Gott meines Vaters Abraham, Gott meines Vaters Isaac, Yahweh. Er sagt nicht, mein Gott, nein, nein. Er ist der Erwählte, er hat gewaltige Verheißungen, aber er ist noch lange nicht so weit. Und wir lesen in 1. Mose 28, wie Jakob eben im Traum die Himmelsleiter sieht und ihm gewaltigste Verheißungen gibt. Und erst in Kapitel 33, in Vers 20, lesen wir dann erstmals, und er richtete da selbst seinen Altar auf und nannte ihn Gott, der Gott Israels. Jetzt war der Gott seiner Väter auch sein Gott geworden. Und wie kam es dazu, liebe Geschwister? Gott hat diesen Mann, so sage ich es jetzt mal, ja, vom eigenen Wesen losgemacht, um es mit der Liedstrophe zu sagen. Gott hat diesen Mann in den Zerbruch geführt, er hat ihn ins Leiden geführt, damit er zu dem Mann wurde, den Gott aus ihm machen wollte. Denken wir an seine Zeit bei Laban. Ich lese einen Vers, wo er mal ein Zeugnis gibt. 1. Mose 31, 41. Wir bekommen einen Eindruck, was das für Jahre für ihn gewesen sein müssen. 20 Jahre bin ich nun in deinem Hause gewesen, sagt er seinem Schwiegervater. Ich habe dir 14 Jahre gedient um deine beiden Töchter und 6 Jahre um deine Herde und du hast meinen Lohn 10-mal verändert. Gott hat ihn zerbrochen. Der Betrüger wurde selbst betrogen. Denken wir nur daran, wie er die Begegnung mit seinem Bruder Esau vorbereitet hat. Existenzielle Nöte. Denken wir an seinen Kampf am Jakob, wo er dann seinen neuen Namen bekam. Über allem steht die absolute Souveränität Gottes. Niemals war es ihm Zweifel, dass er der Erwählte ist. Ja, längst bevor Jakob auf die Welt kam, haben wir im Römerbrief gelesen, war er der Erwählte ohne Zweifel. Doch wie schaute der Weg Gottes mit ihm aus? Er ließ ihn nicht, wie er war, sondern er führte ihn in den völligen Zerbruch. Und so ist das bei uns, der Leibesgemeinde und beim Volk Israel. Damit wir unserem Herrn zur Verfügung stehen, brauchbar sind, gibt es keinen anderen Weg, als dass wir umgestaltet werden in sein Bild, vom eigenen Wesen loskommen, in den Zerbruch geführt werden, damit wir unsere Aufgabe einmal erfüllen können. Und jetzt noch kurz der Paulus. Wir haben gesagt, am Anfang kriegen die Erwählten schon gesagt, was ihre Aufgabe sein wird. Wir haben gelesen, was der erhöhte Herr ihm in Jerusalem sagte. Und wir wollen jetzt lesen, was der Herr dem Ananias damals in Damaskus schon über diesen Saulus gesagt hat. Apostelgeschichte 9, 15 und 16. Der Herr aber sprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Gefäß, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels. Und jetzt kommt ein bemerkenswerter Satz, denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Das war also, ja, das Programm. Und Paulus schreibt dann später vom Gefängnis, Kolosser 1, 24, jetzt freue ich mich in meinen Leiden für euch. Wie kann ein Mann so etwas schreiben? Er durfte erkennen, diese Leiden, die ich jetzt leide, die dienen dazu, dass diese Gemeinde, das Ausführungsorgan des Christushauptes zur Ausführung aller Gottesverheißungen, herausgeboren, zubereitet, vollendet wird für seinen zukünftigen Dienst. Wir erkennen also ganz offensichtlich, muss die Gemeinde ein gewisses Maß an Leiden erdulden, um fertig zu werden für ihren göttlichen Beruf als Glieder des Christushauptes, eine Schöpfung, die gefangen ist in Sünde und Tod, herauszuführen aus der Vergänglichkeit hinein ins unauflösliche Gottesleben. Leiden, so dürfen wir festhalten, führt uns in die Identifikation mit unserem Haupt. Dass wir das werden, was wir sind, und dass wir eben passend werden für unseren göttlichen Beruf. Und ich denke, so verstehe ich, deswegen konnte Paulus sagen, jetzt freue ich mich in meinen Leiden, nicht um der Leiden selber willen, sondern weil er wusste, das ist die Zielsetzung dieser Leiden. Paulus wollte in seinem Leben nur noch eines, Identifikation mit Christus. Und möge das unser aller Lebensprogramm sein, ihn erkennen, die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, wie wir es in Philipper 3, Vers 10 lesen. Amen. Wir beten noch miteinander. Geliebter himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns in deinem Wort die Erwählung so wunderbar aufleuchten lässt. Ach, und wie haben wir vielleicht oft ganz falsche Vorstellungen von Erwählung. Ja, Erwählung bedeutet wirklich Erwählung zum Dienst. Und da sehen wir an dir, Herr Jesus, du bist der Erwählte des Vaters und du hast dich völlig für uns und deine ganze Schöpfung verwendet. Du hast dich selbst zu nichts gemacht. Du warst gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und darum hat der Vater dich erhöht und dir den Namen gegeben, der über alle anderen Namen gesetzt ist. Ja, und so bringst du das ganze Allheim ins Vaterhaus. Hab Dank, dass wir daran den gewaltigen Dienstauftrag der Erwählten erkennen dürfen. Mach uns das bewusst, dass wir doch nicht meinen, wir seien besser als die anderen, dass wir nicht meinen, wir hätten eine höhere Erkenntnis als andere in der Art und Weise, dass wir uns darauf etwas einbilden oder auf andere herabsehen. Nein, wir haben diese Erkenntnis, das, was du uns geschenkt hast, damit wir der Gemeinde dienen. Ach, das mögest du uns wichtig machen, dass wir erkennen, Erwählung bedeutet Dienst für die anderen. Und hab Dank, dass du uns in deinem Wort das so klar aufzeigst, deinen Weg mit den Erwählten, dass du deine Erwählten, ja, durch Leiden zubereitest für ihren Auftrag, für ihren Dienst. Ja, es ist, ja, man erzittert, wenn man das ausspricht, aber wir wissen es aus deinem Wort. Und so wollen wir dich bitten, dass wir, ja, auch wenn wir in entsprechende Situationen in unserem Leben hineinkommen, dass wir uns das vor Augen stellen, dass wir dahin kommen dürfen, wie ein Apostel Paulus, jetzt freue ich mich in den Leiden, dass wir erkennen, die Leiden, die haben eine ganz gewaltige Bedeutung. Sie dienen dazu, dass die Gemeinde fertig wird, zubereitet wird auf deinen bald kommenden Tag, dass wir umgestaltet werden in dein Bild, Herr Jesus. Ja, und so danken wir dir für die Kostbarkeit deines Wortes, lieber Vater, und dass dein Wort unausforschlich ist. Ja, der Reichtum des Christus ist unausforschlich. Und so wollen wir dich bitten, lass uns dein Wort weiter bewegen, betrachten und uns auch gegenseitig zusprechen. Wir danken dir dafür. Amen. Amen.